Piloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
der Johann,
Christian.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser heutigen neuen Ausgabe, die ich heute mit dem Johann, mit meinem persönlichen Lieblings-Co-Piloten durchführe, der mit mir durch dick und dünn fliegt. Johann, grüß dich, herzlich willkommen, moin nach Stade.
Moin Fritz, moin in die Lüneburger Heide. Jo, wir sind ja heute nicht allein. Wir haben es endlich mal geschafft, einen Nicht-Motorflieger in den Podcast zu kriegen. Ne? Hat lang genug gedauert, über ein Jahr. Wir haben den ersten Segelflieger, deswegen bin ich ja auch dabei, hier im Podcast. Aber nicht nur Segelflieger, was er noch macht, darauf kommen wir ja später. Mit uns ist der Tobias Barth. Hallo Tobi.
Hallihallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne, gerne. Wir kommen ja gleich noch darauf, warum du bei uns bist. Du bist ja nicht nur Segelflieger, sondern machst noch ganz tolle Sachen aus dem Flugzeug heraus.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Die erste Frage ist natürlich aber so mal so die wichtigste. Wie bist du überhaupt zur Fliegerei gekommen?
Oh, das ist schon ganz schön lange her, wenn ich da so über nachdenke, doch etliche Jahre. Wie bin ich dazu gekommen? Ich bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen und dort war es üblich, dass dass dort Personen gab, die Kindern in sogenannten Arbeitsgemeinschaften was beigebracht haben. Das gab dann Sport-AGs und verschiedene andere Dinge, unter anderem auch Elektronik zum Beispiel. Und da gab es bei mir in meiner Heimatstadt Pritzwalk die Arbeitsgemeinschaft Flugmodellbau. Und so bin ich da quasi hingekommen. Ich war eher ein hyperaktives Kind und meine Eltern haben mich versucht, mit Sport auszulasten und haben dann aber gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht, weil ich da überhaupt nicht warm wurde und haben dann mal versucht, mich beim Modellfliegen unterzubringen. Und als dann doch ein befreundeter Klassenkamerad kam und sagte, Mensch, Tobias, ich traue mich nicht alleine hin, möchtest du mitkommen, dann machen wir das zusammen. Seitdem bin ich quasi dann zum Modellfliegen gekommen. Erst nach einem halben Jahr wieder gegangen und bei mir hat sich die Fliegerei komplett durchs Leben gezogen. Und ich war damals, soweit ich mich recht erinnere, 8 Jahre alt.
Okay, also das war ein wirklich früher Einstieg in den Sport. Ja. Du hast es gerade gesagt und im Vorgespräch hatten wir auch mal drüber geredet. Bei dir zieht sich die Fliegerei durchs ganze Leben. Hier in Stade arbeitest du ja jetzt auch fliegerisch tätig, sage ich jetzt mal. Willst du da noch mal ein paar Worte drüber verlieren?
Ja, gerne doch. Also ich arbeite jetzt hier in Stade bei einer Airbus-Tochter, die hauptsächlich Phaseverbundkomponenten für Airbus entwickelt und arbeite dort als Flugzeugbauingenieur. Und so hat sich das quasi bei mir durchs ganze Leben hingezogen, damals von dem Modellfliegen bis hin heute zum Beruf mit Lohn und Brot.
Ja, nicht schlecht. Und 8 Jahre Modellflugbau, das heißt, du warst auch so der typische Segelflieger mit 14 auf dem Flugplatz?
Erik, ganz genau, ganz genau. Also derjenige, der das damals geleitet und koordiniert hat, in damaligen DDR-Zeiten noch, hat dann 1990, 91, als die Wende dann vollzogen war, einen Segelflugverein gegründet. Und auf dem ehemaligen Düngerstreuer-Flugplatz in Pritzwalk-Sommersberg hat er dann einen Segelflugverein gegründet. Und eigentlich habe ich, so werde ich mich recht erinnere, mit 13 Jahren meinen ersten Start gemacht im Oktober, mitgeflogen hinten drin und da hat mich der Fliegervirus dann ganz gepackt, sodass ich dann im Frühjahr 14 wurde und ab da quasi meine freie Zeit eigentlich immer auf dem Flugplatz verbracht habe.
Also der klassische Werdegang oder der...
Exakt.
Ja, wo hast du deine Ausbildung dann gemacht? Bei dir gleich um die Ecke.
Du meinst die fliegerische, ja, Ausbildung oder die, genau, Berufsausbildung? Die fliegerische, genau. Genau, das war direkt dann, ich habe in Pritzwalk gewohnt und gelebt an meinen Eltern und habe da dann quasi auch die grundlegende Ausbildung gemacht. Allerdings hatten wir in den ersten Jahren bis 1994 eigentlich nur diese Abstellhalle für Chemikalien, der Düngerstreuer früher, und keine Flugzeughalle, weil die standen alle früher draußen bei Wind und Wetter. Und so habe ich quasi die ersten 3 Jahre dann in Wittstock-Berlinchen weitergeflogen, weil wir unsere gesamte Technik, Winde und Flugzeuge nach Wittstock verlagert hatten, und habe dann dort quasi mitgeflogen. Und als dann, soweit ich mich erinnere, 94 war das, die Flugzeughalle in Pritzlack-Sommersberg gebaut wurde, sind wir dann wieder zurückgegangen, also auf den eigentlichen Heimatplatz. Und dort habe ich dann quasi weitergeschult. Ersten Alleinflug habe ich noch in Wittstock gemacht, und danach ging es dann in Pritzwalk weiter mit ABC-Prüfung, erste Streckenflüge und Scheinprüfung, genau.
Ah, nicht schlecht. Und jetzt fliegst du wahrscheinlich hier bei uns gleich um die Ecke in Stade.
Genau, in Stade. Bietet sich an. Ist zwar jetzt nicht das beste thermische Gebiet so in Deutschland. Man nennt Stade ja auch Thermikparadies am Elbufer. alles andere ist tatsächlich ein bisschen zu weit weg für mich persönlich, weil es einfach dann doch eine Stunde zu fahren ist, Lüneburger Heide oder sowas, wo es dann thermisch deutlich besser wäre. Aber den mal eben nach Feierabend zum Flugplatz fahren ist da einfach nicht drin. Deshalb hat sich das für mich eigentlich nie wirklich attraktiv dargestellt, dann so weit zu fahren.
Und dennoch machst du hier einige längere Flüge auch, was ich so sehe.
Ja. Also doch, die letzten Jahre ist es ein bisschen weniger geworden durch private andere Randbedingungen, die vorher nicht da waren, aber so 600 Kilometer ist eigentlich in jedem Jahr noch drin. Was von Stade aus schon, glaube ich, eine ganz gute Leistung ist, weil morgens kommst du eine Stunde später los und abends hast du halt den Seewind und musst dann quasi noch um Luftraum rumzirkeln. Also das sind dann schon andere Randbedingungen als die ich quasi in meiner Studienzeit hatte, wo ich nach Aachen geflogen bin.
Ja, das stimmt. Wobei Aachen natürlich auch gleich nebenan auch relativ viele Lufträume hat, ne?
Ja, das ist richtig, aber das ist wenigstens thermisch gut. Und wenn es schon thermisch gut ist, dann kann man die Lufträume wenigstens gut nutzen. Und wenn es hier schon thermisch schlecht ist in Stade oder im Verhältnis schlecht her und noch Lufträume, das ist dann eine echte Herausforderung auch wieder.
Das stimmt. Was ist so dein Lieblingssegelflugrevier, wo du unterwegs bist, wenn du mal ein bisschen Zeit hast?
Ach, eigentlich eher Südfrankreich, weil tatsächlich fliege ich da deutlich mehr als die Hälfte meiner Flugstunden im Segelflug pro Jahr. Und das hat sowas für einen Urlaubscharakter. Und selbst wenn das Wetter da unten mal schlechter ist, dann trinkt man halt einen Rotwein und nächsten Tag geht's weiter. Und liegt noch bei warmem Wetter am Pool. Also dass da irgendwie mal eine längere Zeit irgendwie schlecht Wetter ist, das gibt's extrem selten. Habe ich, seitdem ich dorthin fahre, erst einmal erlebt. Selbst da habe ich noch 25 Stunden geflogen in 2 Wochen, wo ich da war. Also das ist eher so die Gegend, wo ich eigentlich, ja, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich da unten doch lieber und doch öfter mehr fliegen.
Ja, das ist ja irgendwie so das Segelflug-Mekka in Europa, ne?
Ja, definitiv. Klar, es gibt andere schöne Ecken, aber gerade die Ecke da unten, Südfrankreich, ist halt durch die Geografie halt besonders von Vorteil, weil halt das Wettergeschehen, was aus Nordwesten meist kommt, dort auch ein bisschen abgeblockt wird und dort also tatsächlich richtig gute Bedingungen herrschen. Und sagen wir mal in 10 Monaten pro Jahr kann man da eigentlich fliegen, und das ist eigentlich das Besondere an der Ecke da unten.
Jetzt weiß ich, was du beruflich machst, Tobias. Ich weiß, dass du sehr gerne Segelflugzeuge fliegst. Gibt es noch andere Lizenzen, die du besitzt, außer der Segelfluglizenz? Kannst du auch die Dinger mit dem Prop vorne dran?
Ja, so halb. Also die Segelflugzeuge mit dem Prop vorne dran, sprich Motorsegler, die darf ich fliegen. Okay. Da habe ich während meiner Studiums die Lizenz für gemacht und Schleppberechtigung, die habe ich quasi. Also ja, ich darf was mit Quirl
fliegen. Alles klar. So, und jetzt gibt es noch ein Hobby, das du hast, nämlich die Fotografie.
Exakt, richtig.
Genau. Du bist nämlich bekannt für deine wunderschönen Segelflugkalender. Darauf ist ja auch Johann auf dich aufmerksam geworden und hat dann den Kontakt mit dir aufgebaut. Wie kam es denn generell bei dir zu dieser Idee, Segelflugkalender zu produzieren, rauszubringen, zu fotografieren?
Da muss man fast noch einen Schritt zurückgehen. Also ich hatte während des Studiums, ich hatte immer eine künstlerische Ader, die aber während des Studiums nicht richtig ausgelebt werden konnte. Also ich hatte damals überlegt, Flugzeugbau, also Luft- und Raumfahrttechnik zu studieren oder Design, Und Meteorologie war noch im Rennen und es ist dann Flugzeugbau geworden und konnte aus Geldmangel das da einfach damals nicht ausleben und hatte zwar eine kleine Kamera, aber das war damals nicht vergleichbar mit dem heutigen Level. Und als ich dann nach Stade zog und mit meiner Frau quasi ja, als ich meine Frau kennenlernte, fotografierte die halt. Und so war quasi dieser Starter, was lange geschlummert hat, wieder gegeben. Und wir haben dann zusammen sehr viel fotografiert. Also sie ist sehr fotoaffin und ist heute noch in der Motivfindung deutlich schneller und besser als ich. Während ich vielleicht 10 Fotos brauche, um Personen schön darzustellen, ist sie so klack, ein Foto und das sitzt. Und dadurch, dass dann halt die Leidenschaft quasi wieder erweckt wurde, habe ich mir damals exakt die gleiche Kamera auch gekauft, die sie hatte. Und wir sind damals gemeinsam dann auf Fototour gegangen. Wir haben Fotokurse belegt, wir waren in der Natur draußen. Ich habe damals quasi alles fotografiert, vom Bienchen, Blümchen, Sonnenuntergänge, drehende Windräder, Sternenhimmel, alles. Und dann hat sich das quasi dahin entwickelt, dass ich irgendwann dann überlegt habe, ja, was mache ich denn mit den ganzen Fotos? Jetzt sind sie für mich, ich finde die Fotos toll und jetzt möchte ich sie jemandem zeigen. Und habe dann quasi einen Account bei Flickr erstellt und habe dann dort die Fotos hochgeladen, habe da auch tolles Feedback immer für bekommen. Ist quasi so eine Fotoplattform wie Foto-Community früher in Deutschland. Und habe da unter anderem dann auch Segelflugzeuge fotografiert oder hochgeladen. Allerdings waren die nur am Boden. Ich stand halt auf der Landebahn und ich habe halt die versucht, künstlerisch schön darzustellen mit Sonnenuntergängen und so ein paar Bildregeln, so aufsteigende Bildlinie und Drittelregel und sowas. Und die sahen tatsächlich oder anscheinend schon ein bisschen anders aus als sonstige Fotos, die man so im Netz fand. Und so hat mich 2015, muss es gewesen sein, die heutige Verlegerin des Kalenders angerufen. Und das erste Gespräch dauerte 1,5 Stunden.
Okay.
Und sie sagte, Mensch, das sind ja tolle Fotos und wollen wir nicht zusammenarbeiten? Und dann ist quasi, das war quasi die Initialzündung, boah, da interessiert sich wer für meine Fotos. Und die ruft mich sogar an. Da stand keine Nummer bei Flickr, sondern die hatte dann über ganz viele Recherchen, ich glaube zwei, drei Monate, sagte sie, hat sie gebraucht, um überhaupt eine Nummer rauszukriegen. Und hat mich dann angerufen und so ist das damals, so ist die Zusammenarbeit damals entstanden. Wow.
Du hast aber nicht auch mal vorher als Spotter gearbeitet?
Nee, das fand ich völlig uninteressant. Also das fand ich, überhaupt nicht. Also so Flugzeuge als Katalog zu fotografieren, die dann quasi immer aus der gleichen Richtung, über gleiche Perspektive und am Zaun stehen, das war für mich eigentlich nie attraktiv.
Und deine Frau, die ist ausgebildete Fotografin oder ist das auch nur ein Hobby bei deiner Frau?
Das ist auch, sie ist Lehrerin und es ist ein Hobby aber schon ja ein intensives Hobby war das bei ihr damals. Sie war dann auch mehrfach in Afrika, ich glaube 7-mal in Afrika und hat dort damals ja noch ausgedruckte Bilder mit Film auch mit nach Hause gebracht. Also das war schon intensiv, sodass wir dann, als wir zusammenkamen, unsere erste größere Reise nach Afrika ging für einen Monat, wo wir dann auch sehr viel und intensiv fotografiert haben. Heute muss ich ein bisschen schmunzeln über die Bilder. Ich war damals sowas von stolz darauf und heute muss ich dann doch ein bisschen schmunzeln. Ich glaube, man hat sich in der Zwischenzeit auch weiterentwickelt.
Okay, das heißt also, ihr teilt die Fotografie, aber auch die Fliegerei dann miteinander. Also deine Frau begleitet dich dann auch auf diesen Air-to-Air-Rendezvous?
Nee, gar nicht. Okay. Gar nicht. Also beides gar nicht. Also meine Frau hat Flugangst und würde am liebsten, dass ich am Boden bleibe. Oder hält es am liebsten, dass ich am Boden bleibe. Und auch die Fotografie hat sich doch dann eher entzweit. Und wir machen das nicht mehr zusammen, weil ich das inzwischen so intensiv mache und inzwischen auch so techniklastig bin, dass sie gesagt hat, nee, da komme ich einfach nicht mehr mit. Also ich habe dann nicht eine Kamera dabei, sondern irgendwie zwei Kameras, 5 Objektive und hin und her. So dass sie gesagt hat, nee, Das ist nicht mehr meins. Also wenn wir zusammen in Urlaub fahren, dann natürlich fotografieren wir beide intensiv, wir haben beide unsere Kameras mit und machen dann auch intensiv wirklich Fotobücher jedes Jahr für unsere Tochter. Aber dass sie mich da begleitet, das ist eher nicht der
Fall. Okay. Wie ist das eigentlich bei der Flugzeug- Fotografie das Equipment oder ist es der Blick? Was ist wichtiger? Oder ist es eine Mischung aus beidem?
Also definitiv der Blick. Also nee, noch eigentlich was anderes, die Idee dazu. Also erstmal entsteht das Bild ja bei mir im Kopf. Also ich habe ein Bild, was ich gerne hätte. Das möchte ich auf der Festplatte haben. So, und dann kommt halt dazu, welches Flugzeug möchte ich haben, welcher Hintergrund, welche Wettersituationen. Dafür brauche ich dann eine bestimmte Technik. Da kommt dann erst die Technik, die aber auch eher zweitrangig ist, sondern dann wieder der Blick. Und wenn man dann während des Fliegens den Blick nicht hat, weil man vorher das nicht geschult hat, dann funktioniert das nicht. Also ich würde sagen, als erstes die Idee, dann der Blick und ganz zum Schluss die Technik.
Okay. Und jetzt sind wir eigentlich schon mitten im Thema drin. Wie läuft denn jetzt eigentlich so ein Fotoshooting genau ab? Kannst du uns das ein bisschen erzählen? Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft das?
Ja, also das vieles fängt eigentlich an mit einer intensiven Planung. Also die meisten Flüge, die ich inzwischen mache, die sind über eine längere Zeit geplant. Also länger meine ich tatsächlich Monate bis hin zu Jahren, weil ich dann ganz genau überlege, okay, ich möchte dieses Flugzeug an dem und dem Ort haben. Und wenn wir mal hier zum Beispiel in Norddeutschland nehmen, weil ich ja hier auch beheimatet bin jetzt, wenn wir das Wattenmeer nehmen, ja, dann hat das Wattenmeer halt auch eine Tide. Und das bringt mir nichts, wenn die Tide optimal ist nachts, sondern die muss halt tagsüber sein. Und dann allein den Sonnenstand in Kombination mit der Tide muss halt stimmen. Und meistens haben die Piloten dann auch nur am Wochenende Zeit. Und schon engt sich dieser Zeitraum einfach wahnsinnig ein, weil du quasi nur noch zwei Tage hast am Wochenende, die dann dafür funktionieren. Und wenn dann an dem Wochenende der dann aber im Sommerferien sind und derjenige nicht kann, deshalb zieht sich das so. Sprich, eigentlich ist einmal immer eine längere Planung, geht da voraus. Dann versuche ich quasi das Wetter und das Geschehen ringsrum so einzufangen, dass ich dann ein Bild habe, das ohne Flugzeug vielleicht auch ein Landschaftsbild hätte sein können. Das unterscheidet, glaube ich, die Bilder von vielen anderen Fotografen, glaube ich auch, dass ich halt versuche, dass das Flugzeug in seiner natürlichen Umgebung darzustellen und auch so, dass man von der Landschaft was sieht. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigen Punkte. Und ja, wie läuft sowas ab? Also wenn wir uns dann auf einen bestimmten Tag, auf eine bestimmte Uhrzeit geeinigt haben, dann gibt es vorher ein intensives Briefing. Also nicht jeder kann tatsächlich von vornherein so Formationsflüge durchführen, weil das ist eigentlich für Segelflieger immer eine Fluchtdistanz. Man kreist im Kreisen immer möglichst gegenüber, dass man sich immer sieht. Und wenn man so einen Kreisdurchmesser hat, also das sind nicht dichter als 150 Meter, würde ich sagen. Kommt man sich da und alles andere ist für einen Segelflieger schon so, das ist zu dicht. Wenn wir dann überlegen, dass wir beim Fotoflug etwa eine Spannweite Entfernung haben, das sind so, je nach Flugzeugtyp ungefähr 15 Meter, dann ist da natürlich ein Sicherheitsbriefing vorher dabei, an welcher Stelle fliegst du, an welcher Stelle fliege ich, welche Kommandos gibt es, was sind Abbruchkriterien, wo wollen wir wann sein, wer hat welche Aufgabe. Das wird also ganz intensiv vorher gebrieft und dann merke ich aber auch schon, wie das Foto Motiv oder das Model, der Pilot dann damit quasi dann auch zurechtkommt mit dieser Fülle von Infos, die dann auf ihn einprasseln. Und da habe ich mir dann, wenn wir in der Luft sind, einen Standardablauf doch inzwischen angeeignet, dass wir zunächst mit einem relativ einfachen, mit einer einfachen Formation beginnen und uns während des Fluges dann steigern, so dass erstmal dann die sicheren Fotos im Kasten sind, wenn man mal sagt. Und wenn man dann merkt, okay, der Pilot bekommt das gut hin, dann geht man in höhere Schwierigkeitsstufen. Und beim Segler ist es ja dann leider so, in dem Moment, wo man ausgeklingt hat, dass dann leider die Uhr rückwärts läuft. Sprich, da ist dann auch direkt eine gewisse Stresssituation entsteht da, weil man kann halt nicht nochmal 5 Kilometer woanders hinfliegen, weil es da schöneres Licht hat, sondern das muss dann in dem Moment passen. Und muss natürlich auch den Gleitpfad nach Hause im Blick behalten. Und so fliegen wir dann, bis wir die Abbruchhöhe erreicht haben, Informationen. Und ich fotografiere dann meine Fotos und hoffe, dann quasi in der Luft meine Ideen, die ich am Boden hatte, umsetzen zu können. Und versuche dann, den Segelflieger in die richtige Position zu dirigieren. Und nach meistens so vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde Flugzeug landen wir dann. Und je nachdem, wie die Wettersituation ist, machen wir dann noch einen zweiten Flug. Und nach einem Debriefing, und dann geht es eventuell nochmal in die zweite Runde los.
Du fliegst aber nicht selber im Segelflugzeug, sondern du fliegst wahrscheinlich in einem Motorsegler oder sonst was daneben, oder?
Inzwischen aus sehr, sehr vielen Flugzeugen fotografiere ich. Also ich habe die ersten Fotos entstanden aus meinem eigenen Segelflugzeug.
Mit Knüppel dann, zwischen den Beinen, oder wie? Oh, nicht doch. Schlecht.
Nein, nicht zwischen den, also jetzt weiß ich, was du meinst mit zwischen den Beinen. Nein, ich fliege dann mit einer Hand, mit der anderen Hand wird fotografiert. Also das ist im Segelflug im Einsitzer dann so. Ich habe es auch mit Doppelsitzern ausprobiert, das hat überhaupt gar nicht funktioniert, weil ich gemerkt habe, dass die Zeit, dem Piloten zu erklären, wo er hinfliegen soll, einfach zu lang ist. Das fliege ich dann lieber selber. Und das hört sich wilder an, als es wirklich ist, aber ich habe mein Flugzeug inzwischen so optimiert, dass das relativ gut funktioniert. Und dann fotografiere ich nicht nur aus meinem Flugzeug raus, sondern inzwischen auch aus Motorseglern, aus Eco-Flugzeugen, also Eco-zugelassenen Flugzeugen und aus OLs. Also im Prinzip aus Segelflugzeugen und den Kilo-, Mike- und Eco-Klasse-Flugzeugen.
Wow. Also da gehört ja einiges dazu. Jetzt haben wir das ja gehört. Eines der spektakulärsten Bilder, zumindest für mich, war, als du den Segelflieger über dem Hamburger Hafen mit dem Michel im Hintergrund und alles geschossen hast. Das muss ja mitten in der Kontrollzone gewesen sein. Also du hast ja erzählt, was da alles dazugehört. Aber das Ganze in der Kontrollzone abzuziehen, das ist dann nochmal eine andere Herausforderung, oder?
Hey. Ja, definitiv. Das war tatsächlich von einem Koordinationsaufwand und Organisationsaufwand einer der herausforderndsten Flüge. Und wenn es nur die Kontrollzone gewesen wäre, dann wäre sicherlich auch der Stressfaktor niedriger gewesen. Es war dann nicht nur eine Kontrollzone, sondern auch einen Charlie- und Delta-Luftraum noch dabei, der die ganze Sache nochmal verkompliziert hat. Wochen vorher schon per Telefon mit dem Hamburg Turm telefoniert und auch am Tag des Fluges auch nochmal wenige Stunden vorher mit dem gesprochen und hatte unser Flugvorhaben tatsächlich per Telefon deutlich gemacht, was wir alles wollen, was wir machen wollen, dass wir in ein UL-Ultraleichtflugzeug, ein C-42 sind, die nach Hamburg in den Luftraum reinfliegt, dort aus Boberg im F-Schlepp ein Segelflugzeug geschleppt wird, das dann Informationen mit uns fliegt, der Motorsegler wieder landet und dann aber noch ein zweites Segelflugzeug nach oben zieht, wenn der erste Fotoflug beendet ist, was ich tatsächlich überhaupt nicht mit auf dem Zettel hatte, dass, ich glaube, 2.500 Fuß sind es, über Hamburg nicht mehr Hamburg-Turm zuständig ist, sondern die Radarfrequenz. Und so mussten wir dann quasi im F-Schlepp doch feststellen, dass wir zu Radarfrequenz übergeben wurden. Der war natürlich nicht informiert durch ein Telefonat vorher. Als wir dann auch noch sagten, dass wir eine Formation sind, die dann auch ausklingt und das Segelflugzeug ja dann sinkt und quasi von oben wieder vor dem Radar kontrollierten Luftraum wieder in die Kontrollzone von oben rein sinkt, da war dann dieses Chaos quasi perfekt. Dazu kam dann auch noch, dass das zweite Segelflugzeug zu früh geschleppt wurde und sich auch noch dann mit auf der Frequenz meldete. Also da war tatsächlich ein bisschen Highlife in Tüten und wir waren doch recht durchgeschwitzt nach dem Flug, obwohl ich mit offener Tür geflogen bin.
Aber ich hoffe, die Türmer haben dann von dir das Foto dann am Ende bekommen und es hängt jetzt irgendwo im Hamburg-Turm. Dann hat sich gelohnt.
Ja, so in der Art, genau. Als wir fertig waren mit beiden Segelflugzeugen, hat man uns doch gebeten, nach dem Flug eine Telefonnummer anzurufen. Und Felix, mein Pilot und ich, wir haben uns schon angeguckt, ach du Jemine, jetzt kriegen wir richtig einen auf den Deckel. Aber nein, es hieß dann, Mensch, ja, jetzt wäre doch toll, wenn er das beim nächsten Mal auch noch mit Radarfrequenz abstimmt und uns darüber informiert. Also es war so eine kleine Kritik, dass wir tatsächlich nicht daran gedacht hatten, dass wir in den höheren Luftraum auch wollten, kann ich total verstehen. Aber der eigentliche Anruf galt doch der Bitte, das Foto mal sehen zu dürfen, was da entstanden ist. Ja, vielleicht hängt es jetzt tatsächlich in Hamburg auf dem Turm. Ja.
Klasse. Ich habe dieses Jahr oder eigentlich vor ein, zwei Wochen auf deinem Instagram-Account gesehen, du warst auch schon wieder fleißig aktiv, hast ganz tolle Bilder von der Stearman auch wieder im Hamburger Luftraum gemacht. Was steht bei dir dieses Jahr
an? Ach, da steht eigentlich ganz, ganz viel an. Ich habe die Liste wird tatsächlich jedes Jahr länger und also ich schaffe es eigentlich nicht, alles das abzuarbeiten, was ich an Ideen hinzugewinne. Also was ansteht, ist dieses Jahr wieder Frankreich. Da werde ich auf alle Fälle wieder fotografieren für 2 Wochen. Da habe ich schon insgesamt 4 Fotoflüge inzwischen abgestimmt vorher. Einiges ergibt sich noch, wenn man unten ist. Da kann man ja auch im OLC zum Beispiel oder im V-Glide ganz gut sehen, wer da unten ist, den kann ich dann anschreiben. Also da wird quasi so eine 1,5 Wochen Fotoflugwoche entstehen. Was auf alle Fälle hier in der Gegend noch entstehen soll, was zumindest bei mir im Kopf vorhanden ist, ist ein Flug aus dem Segelflugplatz Boberg mit einem Discus 2 FES. Der hat vorne einen elektrischen Hilfsmotor, der nicht dazu da oder nicht die Kraft hat, das Segelflugzeug starten zu lassen, aber gut in der Luft zu halten. Und mit diesem Flugzeug aus Boberg an der Winde zu starten, wir gabeln den hier auf, fliegen also mit dem UL, treffen ihn und fliegen dann quasi dann an der Elbphilharmonie vorbei, beziehungsweise was ich inzwischen fast attraktiver finde, ist das Hafengebiet bei Hamburg, weil da einfach die Industrie nochmal anders ist und die im Licht toll leuchtenden Hafenkräne und die ganz verschiedenen Container, die unten sind. Da finde ich persönlich fast die Stadt ein bisschen langweilig. Das kann man tatsächlich mit einem Segelflugzeug in einer Höhe machen durch den elektrischen Antrieb, der mit einem normalen Segelflugzeug mit Klapptriebwerk, Verbrennungsmotor hinten gar nicht so einfach möglich ist. Also das steht auf dem Zettel. Und diverse andere Projekte. Ich habe erst heute mit Christoph Zahn telefoniert, der fliegt den DFS Habicht, also einen Nachbau eines Ultramar-Flugzeugs. Der ist bekannt für seine Kunstflugvorführungen. Ist ein altes Holzflugzeug noch im Knickflügel und vielleicht bekommen wir da am Wochenende noch wieder was hin. Und auch am Ende dieser Woche, am Freitag, steht auch noch mal ein Fotoflug an. Also einiges.
Ja, das stimmt. Es war gar nicht so einfach, einen Termin zu finden, weil du am Wochenende ja, immer unterwegs bist. Was ja gut für uns ist, weil dann haben wir schöne Bilder zum Gucken. Ja, wenn du jetzt dir mal was wünschen dürftest, was wäre so dein Traummotiv, dein Traumflugzeug vor der Traumkulisse?
Auf die Frage habe ich mir gar keine Gedanken vorher gemacht, aber ich glaube, ganz spontan würde ich tatsächlich mal Island sagen. Also Island, ich weiß, dass in Island Segelflug gemacht wird. Und ja, ich kann in Schweden fliegen, da über den Seen. Das ist, glaube ich, toll. Das ist eine tolle Gegend. In Norwegen ist sicherlich auch wahnsinnig toll mit den Fjorden. Aber ganz knapp davor ist tatsächlich nochmal Island, wenn man da vielleicht auch in der Welle über Vulkanen fliegen kann, die tatsächlich dann auch noch so ein bisschen rumoren. Das wäre, glaube ich, also das wäre tatsächlich das, wo ich sage, boah, das ist mal so ein Ziel für die Zukunft. Keine Ahnung, ob man das irgendwann mal umgesetzt bekommt. Ist ja auch koordinativer Aufwand, das ganze Technik darüber zu schaffen und zu gucken, dass man auch ein Flugzeug hat, aus dem man rausfotografieren kann. Das ist ja ganz oft der Punkt, woran es dann scheitert. Und das wäre, glaube ich, ein echtes Highlight. Also und Flugzeug, genau, Segelflugzeug, oh, gute Frage. Also es gibt inzwischen so viele elegante, tolle, schöne Flugzeuge. Also die Yonka-Flugzeuge finde ich ja alle optisch sehr, sehr schön. Da sind die deutschen Flugzeuge, ja, die sind auch schick. Also wahrscheinlich eine JS3, JS2, wenn sie rauskommt. Die neue AS33 ist auch unglaublich schick. Ventus 3 hat auch eine sehr, sehr schicke Rumpform. Wenn ich mir was wünschen würde, dann tatsächlich eher vielleicht noch so ein Exoten, vielleicht eine AS417 mit Kreuzleitwerk und dieser tollen Rumpform, AS422, sowas in der Richtung vielleicht auch nochmal. Oder Quintus, sowas vielleicht.
Das klingt auch jetzt richtig spannend. Also da gibt es noch einige Motive, die du noch nicht vor der Linse hattest, wenn ich jetzt mal so da reinhöre.
Ja, definitiv. Also Motive sowohl als Landschaft, also sowohl der Hintergrund, als auch an Flugzeugtypen an sich. Ich glaube, ich habe inzwischen mal so eine Liste angelegt. Ich bin bei insgesamt 67 Segelflugzeugtypen, wobei ich nicht unterscheide, ob der jetzt einen Motor hat oder nicht. Also zum Beispiel gibt es eine LS-8, ja, die gibt es in 15 Meter, die gibt es in 18 Meter, die gibt es mit Motor, die gibt es ohne Motor. Aber trotzdem habe ich die nur als einen Typ aufgelistet, obwohl ich alle schon fotografiert habe. Also einmal mit 15 Meter, einmal mit 18 Meter, einmal mit Motor. Das zeigt vielleicht auch, wie vielfältig das inzwischen ist. Aber natürlich ist da noch sind dann immer wieder Typen dabei, wo ich sage, Mensch, toll, das muss ich unbedingt mal fotografieren. Natürlich auch die ganzen Ackerflieg-Prototypen, die es halt nur einmal auf der Welt gibt, sind natürlich auch immer ganz, ganz tolle Motive, weil die natürlich die Blicke auf sich, die sagen, das ist halt nicht Standard. Und alles, was irgendwie so nicht Standard ist, das interessiert mich halt. Und das finde ich halt toll, weil alles andere.
Es ist ja dann wahrscheinlich auch so deine fotografische Handschrift, nenne ich es jetzt mal, wenn du diese außergewöhnlichen, nicht 0815 Air-to-Air-Fotos schießt wahrscheinlich, ne?
Ja, ganz, ganz genau. Glaube ich schon inzwischen. Hatte mich damals zum Beispiel bei Instagram angemeldet, weil Leute auf einer meiner Facebook-Seite Bilder kopiert hatten und in ihrem eigenen Profil bei Instagram hochgeladen haben. Und ich habe überlegt, ja, das finde ich aber irgendwie doof und habe mich dann da angemeldet, um die Leute mal anzuschreiben. Und ein paar Jahre später ist es tatsächlich dazu gekommen, dass mich Leute angeschrieben haben, Mensch, da ist wieder ein Tobias Barth-Bild irgendwo aufgetaucht. Und so habe ich dann quasi auch mitbekommen, dass ich inzwischen tatsächlich wohl eine eigene Handschrift habe und man meine Bilder tatsächlich auch von anderen Bildern unterscheiden kann.
Tobias, ich würde gerne noch mal auf das Briefing bezüglich eines solchen Fotofluges zurückgehen. Mhm. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wer leitet denn überhaupt das Briefing? Bist du das denn derjenige oder sind das die Piloten? Ja. Wie läuft das genau ab?
Also normalerweise sind wir mindestens zu dritt. Also mindestens zu zweit. Also ich bin dabei und der Pilot des Segelflugzeuges. Inzwischen recht oft ist auch der Felix dabei, mit dem ich als Co-Pilot fliege und er ist dann der Pilot der C-42. Mhm. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Die Frage war eigentlich, wer leitet denn dieses Briefing?
Ja, also genau, leiten tue ich dann das Briefing, weil ich ja einen Fahrplan im Kopf habe. Ich weiß die Frequenz, ich weiß, was wir wie wo fotografieren wollen. Also was natürlich das Flugzeug von hinten, von vorn, von rechts, von links, wo, in welcher Höhe, an welcher Position das Flugzeug zu mir sein soll, an welcher Position das am Boden sein soll, dass ich halt auch einen schönen Hintergrund drauf bekomme. Es bringt mir auch nichts, über Hamburg zu fliegen und nach Süden zu fotografieren und ich sehe überhaupt nichts von Hamburg, sondern das muss halt dann alles abgestimmt sein. Genau, und so habe ich quasi dann so einen Fahrplan im Kopf bis hin zu den Sicherheitspunkten, die man dann zum Schluss nochmal anspricht, was halt alles schiefgehen kann und wo man dann auch sich quasi verhaspeln kann. Sprich, ich leite das Briefing und führe dann quasi mit einer Checkliste da.
Okay. Was tue ich. Wetter ist natürlich jetzt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da werden natürlich wahrscheinlich alle drauf gucken. Oder habt ihr einen Wetterbeauftragten? Wie läuft das bei euch? Guckt jeder.
Meinst du das Wetter beim Fliegen, weil irgendeine Wolke im Weg ist oder das globale
Wetter? Ja, also schon das globale Wetter, dass man jetzt, also es gibt ja Wettersituationen, da sagt dann der eine, das ist mir zu windig, da möchte ich nicht in die Luft. Für den anderen ist das völlig okay, der sagt halt, boah, Crosswind, 12 Knoten, geil, erst dann gehe ich fliegen. Da muss man ja wahrscheinlich auch ein bisschen abwägen immer, ne?
Ja, also ich glaube mal behaupten zu können, dass ich dann eher derjenige bin, der das abbricht. Weil sich meistens, wenn die Piloten das noch nicht gemacht haben, sich gar nicht vorstellen können, wie eng man zusammenfliegt. So dass ich im Vorhinein dann schon sage, Mensch, bei dem Wetter, da möchte ich das auch gar nicht, dass jemand, den ich nicht kenne, so dicht neben mir fliegt. Ich möchte in 20 Jahren das auch noch machen und man fliegt halt in einer Distanz zueinander, wo man 100% bei sein muss. Und wenn ich so Fehler diesen Unfallzeugelkäse da vermeiden kann, dann versuche ich das schon zu machen, dass ich dann Wetterlagen raussuche, wo man das auch machen kann. Dadurch, dass wir jetzt zu dicht zusammen fliegen und ich das auch so fotografieren möchte, würde es auch deutlich weniger Ausbeute an guten Fotos geben, wäre es zu böig und zu windig. Also habe ich selber auch nichts davon, weil derjenige einfach auch nicht sich traut, dicht an mich heranzufliegen. Von daher verschiebe ich es dann lieber und sage, nee, ist nicht der richtige Tag, machen wir ein andermal. Genau, also so gucke ich dann immer nach dem Wetter, gucke mir da die einschlägigen Flugwetter-Seiten an. Ich nutze zum Beispiel Top Meteo, weil ich da auch eine ganz gute Übersicht habe, wann welche Wolkenschichten reinziehen sollen, so dass ich das dann auch koordinieren kann und sagen kann, ja Mensch, da habe ich die Windkarten, da habe ich die Wolkenkarten und kann das dann inzwischen ganz gut koordinieren und kann aus dem Wetter, das da ja für Piloten gemacht ist, mein Fotowetter rausinterpretieren.
Du hast jetzt ein Flugzeug gefunden, das möchtest du jetzt sehr gerne über Hamburg oder einem anderen Ort gerne fotografieren. Der Halter dieses Flugzeuges ist jetzt aber ein absoluter Formationsanfänger. Der sagt jetzt zu dir, lieber Tobias, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie Formation geflogen. Du möchtest aber dieses Flugzeug vor die Linse bekommen. Ist dir das schon mal passiert, so eine Situation, dass man dann gesagt hat, dann übernimmt ein erfahrener Pilot? Oder ist das auch schon mal ins Wasser gefallen, weil der gesagt hat, ich traue mich zum Beispiel nicht, Formation zu fliegen?
Nee, so direkt eigentlich nicht. Also ich merke dann schon beim ersten Gespräch, also oftmals finde ich die Leute im Internet oder spreche sie persönlich an und schon beim ersten Gespräch merkt man, ob derjenige Interesse hat. Und dann ist eigentlich schon klar, wenn derjenige kein Interesse und keine Eigenmotivation dazu hat, dann lasse ich es auch. Weil das kann sein, dass wir vielleicht auch 2-3 Starts machen. Oder wir, wie in Frankreich, dann einfach 2 Stunden an derselben Stelle da rumkreisen und dann kein Streckenflug entsteht, sondern da siehst du auf dem Barogramm halt 3 Stunden an derselben Stelle gekreist. Von daher sind die Piloten alle motiviert und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich habe allerdings auch schon Flüge gehabt, wo ich nach einer halben Minute gesagt habe, okay, bitte komm mir nicht mehr als auf einen halben Kilometer nahe. Das funktioniert nicht mit uns. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir haben uns inzwischen noch ausgesprochen. Und ja, auch okay. das habe ich. Aber ich hatte eher den positiven Andersrum-Effekt, dass ich gesagt habe, Mensch, ich habe mit einem Piloten das abgestimmt und dann sagte der mir am Morgen des Fotofluges, nee du, ich kann nicht, ich habe Migräne, ich geht gar nicht. Aber mein Bruder fliegt das Ding, der kann das auch. Und da ist für mich erstmal, oje, nichts ist mit ihm abgestimmt, ich habe nicht mit ihm vorher telefoniert, das mache ich sehr gerne vor dem Flug, dass man ungefähr ein Gefühl dafür kriegt, wie ist denn der andere fliegerisch so bewandert. Und da ist, dachte ich, oje, jetzt sind alle meine Planungen hinüber und die nehmen das auf die leichte Schulter. Ganz im Gegenteil, derjenige hat das so super gemacht, dass ich gesagt habe, boah, also Wahnsinn, war das eher in die positive Richtung und eigentlich überwiegen diese Flüge dann auch. Genau.
Schön. Ja, Tobias, Air-to-Air-Fotografie, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Ich habe es mir jetzt nicht so zeitfüllend vorgestellt. Ich habe gesagt, naja gut, dann hat man eine Idee. Und dann sagt man sich, okay, dann suche ich mir jetzt mal einen Piloten, der das gerne fotografieren möchte. Aber ich glaube, das ist wirklich ein sehr zeitintensives, natürlich zeitintensiv ist es auf jeden Fall, die Fliegerei, das wissen wir ja alle. Aber ich glaube, so dieses Bild, was du am Anfang angesprochen hattest, du hast ein Bild im Kopf und das möchtest du auf den Computer bekommen. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung wahrscheinlich, ne?
Ja, definitiv. Ich habe auch x Fotoflüge gemacht, die einfach nichts geworden sind. Also die Flüge schon, aber die Fotos nicht. Wo ich danach gesagt habe, oh je, also so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und das ist natürlich auch ein Lerneffekt. Die Flüge, die ich noch vor 3-4 Jahren gemacht habe, würde ich vielleicht heute anders machen oder würde ich definitiv anders machen, vielleicht auch anders rangehen und bräuchte wahrscheinlich weniger Versuche, um das hinzubekommen. Aber ja, das ist einer der Hauptpunkte, genau. Ganz spannend aber ist, ich habe ja immer ein Hauptmotiv habe ich im Kopf. So möchte ich das Flugzeug fotografieren. Und dann ist dieses Wetter an dem Tag ja eigentlich nie zu 100% so, wie ich es mir wünsche. Sondern immer ein bisschen anders. Und ich stelle mir da zum Beispiel vor, dass das Licht des Flugzeugs aus einer bestimmten Richtung trifft und im Hintergrund dann die Landschaft zu sehen ist. Aber wir fliegen ja Informationen, kreisen dann auch und so trifft das Flugzeug oder trifft das Licht das Flugzeug ja aus 360 Grad auch während des Fluges. Und so entstehen eigentlich immer, das ist interessant, immer Fotos, die toll sind, mit denen ich vorher gar nicht gerechnet habe. Und so entstehen wieder neue Ideen. Und so ist das quasi wie so ein Multiplikator. Ich mache einen Flug, habe eine Idee und aus diesem Flug entstehen tolle Fotos, aber auch neue Ideen. Und dann sage ich, ja, wir müssen noch einen Flug machen, um die neuen Ideen wieder abzubilden. Und dann kommen halt auch neue Piloten und neue Flugzeuge dazu. Und deshalb ja, potenziert sich das quasi. Und ich werde einfach nicht fertig mit den Ideen, die ich umzusetzen. Ich habe inzwischen auf dem Handy eigentlich so eine App, die, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber sie ist eine Fotoplaner-App, wo man einfach nur die Fotoidee eintragen kann. Das ist für irgendwelche Leute, die dann Fashion und so ein Kram und Porträt fotografieren. Aber einfach die Liste zu haben mit, wen möchte ich wo, wann fotografieren, das muss ich inzwischen irgendwo aufschreiben. Ja, und diese Liste füllt sich dann jetzt quasi immer weiter an. Und immer, wenn ich eine Idee habe, irgendwo auf dem Flugblatt stehe und sage, oh, das hier ist ja toll, dann schreibe ich Ticker sie direkt da ein.
Also es ist viel Content bei dir im Handy drin. Die Ideen werden dir nicht ausgehen. Was wünscht man jetzt eigentlich einem Air-to-Air-Fotografen? Klar, many happy landings und schönes Motiv. Oder was wünscht man da jetzt?
Ich würde sagen, gutes Licht. Weil das gutes Licht ist das Entscheidende. Also ja, ich habe irgendwann festgestellt, dass sobald die Sonne von einer Wolke verdeckt ist, kann man den Fotoflug eigentlich knicken. Und deshalb finde ich persönlich, dass das Licht das Entscheidende zu einem guten Fotoflug. Und das wäre tatsächlich, glaube ich, das Sinnvollste, was man da wünschen kann, neben Happy Landings und
Hals und Bein. Dann tue ich das jetzt an dieser Stelle. Ich wünsche dir many Happy Landings und gutes Licht. Bedanke mich erstmal für dieses wunderschöne Interview, für die Einblicke in dieses tolle Hobby, Fliegerei und Fotografie. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch Control wieder an Johann zu übergeben, dass der jetzt nochmal die letzten Worte hier spricht für unsere heutige Sendung.
Ja, Tobias, auch ich möchte mich bei dir bedanken für das tolle Interview. Wir haben ja schon ein bisschen vorher gequatscht und da wir ja jetzt praktisch Nachbarn sind, wird das bestimmt nicht das letzte Gespräch sein. Am besten auf einem Fliegerbier am Flugplatz. Was unsere Hörer natürlich noch interessiert ist, wo sehe ich denn jetzt diese Bilder?
Das sind inzwischen doch einige Portale. Also Flickr mache ich ja nicht mehr, das hatte ich erzählt, aber unter anderem ist es bei Facebook, Tobias Barth Fotografie. Ganz stark ist eigentlich jetzt eher Instagram. Das ist auch wahrscheinlich eher für die jüngere Generation dort und es sind auch immer mehr Firmen, die dort draufgehen. Also Instagram ist quasi einer der Hauptkanäle und natürlich auch beim Fotokalender Segelfliegen. Also der wurde letztes Jahr umbenannt in Aviation Kalender, Edison Soaring. Und dort sind quasi die Sahnestücke meiner Arbeit.
Genau, also den Kalender kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Bei mir im Büro hängt auch einer. Ja, schön, wir müssen mal gucken, ich muss mal mit deiner Verlegerin reden, ob das nicht auch bei pilotenbedarf.de eigentlich mal ein Artikel wäre, den wir da listen sollten. Ich glaube, so sind wir auch mal in Kontakt gekommen, dass du mir mal geschrieben hattest.
Ich glaube ja, genau, ganz zum Anfang, ich erinnere mich, der erste Kontakt bei Instagram genau. War, glaube ich, genau
das, ja, also richtig. Das werden wir bestimmt hinbekommen und ansonsten Instagram, ich folge dir auch, es sind immer wieder tolle Bilder, auch selbst die Schnappschüsse von unterwegs.
Danke.
Hast du noch eine persönliche Internetseite oder sowas, wo wir die Leute hinschicken sollen?
Ja, habe ich auch noch. Habe ich auch noch. PicTRS lautet die. Da habe ich aber noch nicht jetzt eine eigene Domain, die nur Tobias Barth lautet. Also das ist quasi meine Homepage. Und da sind auch noch ganz, ganz viele meiner Werke zu sehen, weil die schaffen es natürlich nicht alle in den Kalender. Ich kann nicht alles bei Instagram posten. Und selbst da schaffe ich ja nur ganz, ganz, ganz wenige Bilder dann quasi zu zeigen. Das ist ungefähr 1% meiner Bilder.
Mann, oh Mann. Ja, Tobias, vielen Dank nochmal für das tolle Interview. Wie gesagt, wir packen alle Links zu den ganzen Internetseiten, zu deinen Facebook- und Instagram-Accounts natürlich bei uns in die Shownotes. Dann möchte ich gleich mal auf unseren Instagram-Account verweisen, privatpilotenlounge.fm. Da könnt ihr auch mal reinschauen, ein bisschen gucken, was wir so in der letzten Zeit getrieben haben und auch treiben werden die nächsten Wochen. Ihr könnt uns natürlich auf der Internetseite besuchen. Und damit bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als nochmal, Tobias, dir zu danken für das tolle Interview, dir, lieber Zuhörer und Zuhörerin, für deine Zeit, die du uns geschenkt hast, und jetzt an Fritz zu übergeben mit dem letzten Satz.
Von meiner Seite auch nochmal ganz lieben Dank, Tobias. Euch da draußen alles Gute, bleibt gesund, always many happy landings. Bis zum nächsten Mal. Der Fritz.
Und der Johann.
Und Tobias.